Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Anfangen, anzufangen, zu vergeben. Das ist heute das Thema. Anfangen, anzufangen, zu vergeben. Und ich beginne mit einem Filmausschnitt. Zwei Männer begegnen sich. Der eine Mann weiß nicht, wer der andere Mann ist. Der andere Mann weiß es allerdings schon, wer der eine ist. Denn die beiden haben sich schon mal getroffen, da war der andere Mann noch ein Junge. Und der eine Mann tat dem Jungen etwas Schlimmes an. Und jetzt sind Jahre vergangen und die Tat, die damals geschehen ist, hat das Opfer begleitet. Und zwar in Form eines Liedes, eine Mundharmonika-Melodie. Jetzt wissen manche, von welchem Film ich rede. Wo dieser Mann auftaucht, ertönt diese Melodie der Mundharmonika. Es ist sozusagen sein Lied. Den Täter hat die Tat nicht begleitet. Er hat das längst vergessen, er kennt auch das Lied des Opfers nicht. Und jetzt treffen sie aufeinander. Wir schauen da mal rein. Wer jetzt denkt, oh nein, ein Western und ich habe hier meine 5-Jährigen mit drin. Also ich glaube, ich klicke früh genug raus. So, ja. Gut, reicht. Die Szene geht noch weiter, aber ihr Erwachsenen ahnt es wahrscheinlich, er hat da seinen Vater auf den Schultern stehen und der wiederum hängt am Seil und der Junge kann ihn dann nicht mehr lange tragen. Das ist die Tat, die dieser Mensch ihm angetan hat. So, das ist nur ein Western, wenn auch ein großer, ich würde sagen der größte Western. Trotzdem zeigt er natürlich holzschnittartig so, was normalerweise passiert. Ein Mensch verletzt einen anderen und der trägt es als Verletzung durchs Leben und wie so ein Lied, das ihn ständig an die Tat erinnert, also das Opfer. Über dieses Lied und wie man damit umgehen kann, werden wir heute nachdenken. Das ist das, was normalerweise passiert. Wir werden das so ein bisschen vergleichen, was normalerweise passiert und uns einen anderen Weg anschauen, wie mit diesem Lied umgegangen werden könnte. Und wir begleiten einen jungen Mann durch die Geschichte seines Lebens, einen jungen Mann aus der Bibel, an dessen Anfang, also nicht am Anfang seines Lebens, aber am Anfang dieser Geschichte, auch eine schreckliche Tat steht, die zum Lied seines Lebens wird. Und wir begleiten das Opfer und die Täter bis zu dem Moment, wo sie sich wieder begegnen werden, wie hier. Und auch in der Geschichte werden die Täter das Opfer nicht erkennen und die Tat wird zwischen ihnen stehen. Allerdings wird in unserer Geschichte das Opfer anders mit der Melodie, spielen wir das Lied vom Tod, ne? Also mit der Melodie des Todes umgehen, als in diesem Western. Er wird anders mit dieser Melodie umgehen, die böse Tat in sein Leben gebracht hat. Und wir können davon lernen, wie man anders mit hässlichen Melodien umgeht, die es in unserem eigenen Leben gibt. Hier sitzen wahrscheinlich Leute, die erinnern sich an Dinge, die ihnen angetan wurden und die ihm nicht einfach so zu vergessen waren. Wir können da einen anderen Weg lernen von dieser Geschichte, mit Verletzungen umzugehen, die man uns angetan hat. Ich spreche heute über diese Perspektive der Vergebung, weniger über die, wo du Vergebung brauchst. Wenn du dich in diese Rolle kannst du dich auch reindenken, dann musst du die Geschichte nur ein bisschen anders hören. Aber mein Blick ist mehr der Vergebung gewähren müsste, weil er verletzt wurde. weil uns etwas angetan wurde, was in uns nachklingt wie eine Melodie. So, anfangen aufzuhören, so heißt ja unsere Reihe, also mit Dingen aufhören, die uns schaden, mit Dingen anfangen, die uns gut tun. Heute anfangen anzufangen zu vergeben. Nun ist diese Sache, würde ich sagen, in dieser Reihe die schwerste von den Dingen, die man, mit denen man beginnen sollte. Sie ist besonders nötig, aber sie ist auch besonders schwer. Nämlich da, wo Taten in unserem Leben passiert sind, die wir nicht so hinnehmen können und vergessen können, die unserem Leben eine Melodie aufdrücken, die wir nicht mehr so einfach loswerden, da zu vergeben, ist unheimlich nötig und unheimlich schwer. Okay, die Geschichte dieses jungen Mannes geht so. Viele von euch kennen die. Vielleicht erkennt ihr euch in der Geschichte auch wieder. Vielleicht auch, wenn ihr sie schon 20 Mal gehört habt. Und wenn es heute zum ersten Mal ist, wunderbar. Ich erzähle sie nach. Sie vorzulesen würde viel zu lange dauern. Das sind die Kapitel 37 bis 45 im ersten Buch Mose. Also wenn ich die nur vorlesen würde, würde wahrscheinlich die Zeit der Predigt kaum reichen. Es ist die Geschichte der 12 Stammväter des Volkes Israels. Genauer gesagt die Geschichte des Josef, des zweitjüngsten dieser 12 Brüder. Der Vater Jakob hatte diese 12 Söhne mit verschiedenen Ehefrauen und diese zwei, die zwei jüngsten, mit der Frau, die seine einzige große Liebe war im Leben. Deswegen waren ihm diese zwei so besonders wichtig, Josef und Benjamin. Seine Mutter ist gestorben, als Benjamin zur Welt kommt. So. Josef, das ist der Mann, um den es geht, ist 17, als ihm seine älteren Brüder etwas antun, was sein ganzes Leben verändern wird. Und wie so oft hat das alles eine Vorgeschichte. Vielleicht erkennt ihr jetzt das ein oder andere aus eurem eigenen Leben wieder. Josef ist der Lieblingssohn seines Vaters. Das heißt, der Vater sät leider Neid in die Herzen seiner Brüder, ohne es zu wissen, oder er weiß es und tut es trotzdem. Das wäre Jakob zuzutrauen. Und Josef hat so diese Mischung aus Naivität und Arroganz, die manchmal 17-jährige Jungs so an sich haben. Also ein Beispiel, er träumt manchmal und dann erzählt er das so, man kann das naiv nennen oder arrogant oder kaltschnäuzig seinen Brüdern. Wusstet ihr, was ich heute Nacht geträumt habe? Ich zitiere jetzt. Wir waren miteinander auf dem Feld und schnitten Getreide und banden es in Garben. Das sind diese Bündel, glaube ich. Auf einmal stellte sich meine Garbe auf und bleibt stehen. Und eure Garben, die stellen sich im Kreis um sie herum und verneigen sich vor meiner. Ein ganz schlauer Plan, das seinen Brüdern so zu erzählen. Also seine Brüder sind allerdings nicht nur genervt von ihm, sondern sie beginnen, diesen Bruder zu hassen. Wohl auch, weil der Kleine mitnichten auf dem Feld mit seinen Brüdern arbeitet, sondern eigentlich nur von seinem Vater ab und zu geschickt wird, um nachzuschauen, ob seine Brüder auch fleißig auf dem Feld arbeiten. So, und als er das genau wieder einmal tut, relativ weit weg von zu Hause, geschieht diese Tat. Diese Tat. Zu dem Hass, der sich aufgestaut hat, kommt die Gelegenheit und eine gewisse Gruppendynamik und es passiert. Die Tat hat Ursache und Gründe. Also nicht welche, die die Tat rechtfertigen, aber es gibt da Ursache und Gründe. Trotzdem ist diese Tat unverzeihlich, brutal, grausam. Dass sie ihn nicht gleich umbringen, das ist der eigentliche Plan, hat er der Josef dem Ältesten zu verdanken, Ruben. Der hat noch so einen Funken Verantwortungsgefühl und bringt die Gruppe dazu, den Bruder in eine Zisterne, so ein Wasserloch mäßig da, zu werfen, die trocken ist, und ihn darin zurückzulassen. Sein heimlicher Plan ist, ich hole den nachher wieder raus, wenn die anderen nicht gucken. Das klappt dann allerdings nicht. Dann kommen ägyptische Kaufleute vorbei und die Brüder beschließen, ihn als Sklaven zu verkaufen. Nicht einfach da drin verhungern lassen, sondern lass uns kommen, lass uns den verkaufen, machen wir noch ein bisschen Geld. Und außerdem, es ist unser Bruder. Also die Blutschuld eines Mordes sollten wir nicht auf uns laden. Dem Vater erzählen sie dann später, Josef sei Opfer eines wilden Tieres geworden. So, bisher passiert, was normalerweise passiert. Also, natürlich nicht ständig, ne? Aber was ein bisschen typisch ist. In einem Konflikt der noch kein Problem sein müsste, den man klären könnte, geschieht auf einmal etwas, was mehr ist als Argumente austauschen oder vielleicht auch harte Argumente austauschen oder sich streiten. Es passiert auf einmal etwas, was mehr ist als das. Auf einmal nutzt jemand seine Situation der Überlegenheit und schadet dir auf eine Weise, von der du dich nicht so leicht wieder erholen werden kannst. Plötzlich wird, so habe ich das jetzt hier mal genannt, aus dem Konflikt Gewalt. Ob jetzt physische Gewalt oder psychische Gewalt oder einfach nur verbale oder sonst irgendeine Gemeinheit. Aber etwas wird dir angetan. Aus dem Konflikt wird, das nenne ich heute einfach mal so pauschal, Gewalt. Und es ist besonders schlimm, wenn das innerhalb von Familien vorkommt. Also wenn die Verletzung genau da passiert, bei den Menschen oder ausgehend von den Menschen, die eigentlich dein Schutzraum sein sollten. Das muss in deinem und meinem Leben keine einzelne Tat gewesen sein. Sowas kann auch ein jahrelanger Prozess sein, der Demütigung oder des Missbrauchtwerdens oder des Mobbings oder der Missachtung oder des weniger Geliebtwerdens oder was auch immer. Es muss nicht so eine einzelne Tat sein. Aber eine Verletzung bleibt zurück. So, aus einem Konflikt wird Gewalt. Die Ursachen sind oft unübersichtlich. Das ist auch nicht immer so, aber das ist oftmals so. Also nicht nur einer hat hier irgendwie Schuld, so, sondern viele. Und auch nicht nur diese Brüder, der Vater zum Beispiel auch, der seine eigene lange Geschichte, wenn man die Kapitel vorher lesen würde, von Schuld und Versagen und auch Verletzung hat, dieser Jakob, dessen Geschichte sich irgendwie hier darin widerspiegelt, dass er diesen einen Sohn besonders liebt und den anderen vorzieht. So, versteht man, wenn man seine Geschichte kennt. Aber darin liegt auch eine Ursache im Verhalten des Vaters. Und sicher auch, dass Josef so anders ist irgendwie, wollen wir ihm mal unterstellen, er macht das nicht absichtlich, sondern er ist einfach irgendwie so ein Träumer. So. Und der aber sein Anderssein so naiv, arrogant irgendwie vor sich herträgt. Auch das spielt damit rein. Also das Ding ist unübersichtlich. Miroslav Volf, das ist der Theologe, den man gelesen haben muss, finde ich, wenn man über Versöhnung oder Vergebung und Gewalt nachdenkt. Also einer der Theologen, sagen wir mal, aber ist schon ein wichtiger. Sein Buch, wenn ihr das mal lesen wollt, Von der Ausgrenzung zur Umarmung. Ist allerdings, stehen nicht viele Geschichten drin, ist eher so anstrengende Literatur. Von der Ausgrenzung zur Umarmung. Der schreibt viel über Konflikte, und zwar Konflikte auch zwischen Ethnien, Völkern, so, und die daraus entstehende Gewalt. Und der sagt Folgendes: Vielleicht ist es nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass die Zukunft unserer Welt davon abhängen wird, wie wir mit Identität und Anderssein umgehen. Die Angelegenheit ist dringend. Die Ghettos und Schlachtfelder überall auf der Welt, in den Wohnzimmern, in den Innenstädten und auf den Berghängen bezeugen unbestreitbar seine Wichtigkeit. Also das Anderssein und wie, ob wir das aushalten können, spielt hier mit rein. In der Predigt vor 2 Wochen ging es darum, dass wir aufhören sollten, andere zu verurteilen. So, leider ist allerdings normal, nicht gut, aber normal, was hier passiert. Man kann es auf eine gewisse Weise sogar ein bisschen verstehen, auch wenn die Tat nicht zu entschuldigen ist. Oft sind Täter in gewisser Weise auch Opfer. Und sie bleiben doch die Täter. So, das alles passiert normalerweise und es ist dir vielleicht auch passiert. Vielleicht begleitet dich etwas seit deiner Kindheit. Oder seit das und das passiert ist. Oder seit der und der Zeit. Seit der und der Mensch in mein Leben kam. Was auch immer. Seitdem begleitet dich diese Melodie. Ja, die schmerzhafte Melodie des Opfergewesenseins oder immer noch Seins, weiß ich nicht. Die Story der Bibel deutet aber jetzt schon ganz zu Beginn der Geschichte an, dass der Weg trotzdem anders laufen kann, als man erwartet, dass so etwas jetzt halt ausgehen wird. Und zwar ist es dieser seltsame Traum, den Josef da hat. Er hat so einen ähnlichen Traum nochmal, zweimal. Ich kürze die Geschichte krass ab heute. Aber dieser Traum ist schon ein Ausblick auf das Ende des Weges. Und dass das Lied, das hier aus Schmerz geboren wird, nicht im Tod enden muss. Kein Lied des Todes werden muss. Dass eine Geschichte ganz anders verlaufen kann, dass man Zukunft hoffen kann. versteht man am Schluss. So, wir gehen jetzt diese Geschichte durch. Wir haben die Tat und jetzt haben wir die Folgen. Die Geschichte geht so weiter, dass die Täter die Tat zunächst mal vertuschen. Das ist meistens so. Was soll man auch anderes machen mit so einer Tat, als sie möglichst irgendwie aus der Realität und dem Bewusstsein zu verdrängen? Sie nehmen das Gewand von Josef, zerreißen es, tauchen es in Tierblut und sagen dem Vater, das haben wir gefunden. Und natürlich geht er davon aus, ein wildes Tier hat diesen Sohn getötet. Und die Folgen sind Vertuschung und die Folgen sind, der Vater zerbricht innerlich. Die Folgen sind Schmerz über den Verlust seines Sohnes. Also nicht nur das direkte Opfer spürt oft diesen Schmerz, sondern oft sind andere mit betroffen. Ein alter Mann in dieser Geschichte wird nie wieder lachen. So, und die Zeit geht dann weiter, die Brüder leben ein normales Leben, relativ. Doch das Wissen um das Unrecht wird sie ein Leben lang begleiten. Also anders als im Westen, im Western, ist der Schurke nicht nur ein Schurke, sondern der Schurke ist im echten Leben ein Mensch, auch ein Mensch. Am Ende der Story begegnen wir dem älter gewordenen Brüdern und wir werden bemerken, dass ihr Gewissen sie nicht losgelassen hat bis auf diesen Tag. Und dass diese Tat sie verfolgt. Wie ein Fluch. So. Die Geschichte selbst folgt aber weniger den Brüdern als jetzt dem Josef, der in eine ungewisse Zeit geht. Und ich stelle die Frage nochmal, oder die fragt man sich an der Stelle der Story, gibt es jetzt wirklich einen guten Weg? Der Typ wird gerade verkauft. Ja? Da war irgendwie Hoffnung am Anfang, aber wie geht jetzt dieser Weg weiter? Das ist also jetzt der Weg. Er wird in die Fremde verkauft und etwas vom Schlimmsten passiert ihm also damit, was Menschen passieren kann. Seine Freiheit verlieren und verkauft werden wie Ware. Passiert heute Millionen von Menschen. Erleben heutzutage Millionen von Menschen. Aber in der Geschichte wendet sich dann ziemlich bald das Schicksal. Und diese Hoffnung, die man am Anfang hat, die schimmert hier so langsam durch. Er erarbeitet sich eine Stellung bei seinem neuen Besitzer, er arbeitet sich da hoch, er gewinnt dessen Vertrauen, dessen Gunst und es scheint sowas zu geben wie Glück im Unglück. Gott scheint ihn nicht im Stich zu lassen. Und dann aber schwenkt es wieder um, es beginnt doch Unglück im Glück. Nämlich, er wird noch einmal zum Opfer. Also hier könnte man es schon fast sehen, hey, das läuft auf ein gutes Ziel hin, aber dann passiert drüben nochmal etwas, die Geschichte wiederholt sich quasi. Auch das, manchmal scheint man das zu beobachten, Menschen werden Opfer und sie werden wieder Opfer. Also was passiert da, ich kürze wieder ab, Josef ist irgendwie ein schöner Mann und diesmal wird er Opfer von Verleumdung und Intrige. Die Frau des Hausherrn will ihn gern verführen, er bleibt aber loyal, übrigens gar nicht so sehr aus moralischen Gründen, sondern loyal seinem Herrn gegenüber. Sagt er, also der hat mir alles gegeben, ich kann mich nicht auch noch die Frau nehmen. So. Und die beleidigte Ehefrau allerdings dreht jetzt den Spieß plötzlich um und schwärzt ihn nun ihrerseits an, weil er so standhaft bleibt. Er habe versucht, sie zu vergewaltigen. Und man glaubt natürlich ihr und nicht ihm und er landet im Gefängnis. Also das Leben kann übel sein. Eine Wunde kann vielleicht gerade so zu heilen beginnen und dann wird sie wieder aufgerissen. Und das Opfer trifft wieder auf Täter und wird erneut zum Opfer. Das Böse wiederholt sich. Und ein weiteres Mal wird gerade diese Tragödie, so ähnlich wie die erste, zu einem Weg in die Zukunft. Das ist übrigens das, wo ich sagen würde, das ist das, was diese Geschichte eigentlich sagen will. Die Taten sind und bleiben böse. Aber der Weg, auf den diese Taten das Opfer schicken, ist ein guter. Ist einer, wo man hoffen kann. Scheint einer, der ein gutes Ziel zu haben. Scheint so. Die Frage ist, das stellt uns diese Geschichte, ob wir das für unsere schweren Episoden in unserem Leben auch glauben mögen oder können. Dass das Ganze auf etwas Gutes hinauslaufen könnte, was nicht bedeutet, dass die Tat selbst deshalb eine gute ist. Kannst du das sehen? Also nicht, dass die Tat einen Sinn hat, aber dass der Weg einen Sinn haben könnte. Kannst du das noch glauben? Normal ist das jedenfalls nicht, das zu glauben. Normal ist, dass das Lied des Todes einen runterdrückt. So, dass das Lied dieser Schuld dein Leben runterdrückt und am Schluss ein Lied vom Tod wird. Weil, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite, weil in der Regel aus dem Schmerz Hass wird. Normal ist, nicht in dieser Story, aber normal ist, dass Gerechtigkeit sich in den Ohren der Opfer schon bald genauso anhört wie Rache. Diese beiden Worte klingen relativ bald mal ziemlich ähnlich. Gerechtigkeit und Rache. Miroslav Wolf sagt es so: Gewalt macht aus den Opfern zu oft Täter. Gewalt macht aus den Opfern sehr oft Täter. Die Gewalt zwingt dem Opfer seine Melodie auf. Normal ist, dass Gewalt dem Opfer mit der Zeit seine Unschuld raubt. Schuld raubt Unschuld. Das ist das Heimtückische am Bösen, sagt er. Nicht nur, dass Menschen verletzt werden, sondern dass das Böse auch noch die Macht hat, den Menschen selbst in seiner Reaktion zu Hass zu verleiten. So, ich weiß, dass Hass ein großes Wort ist, ne? Du kannst es auch Abneigung nennen oder Vergeltungswünsche oder dunklen Zorn oder vielleicht auch nur Gleichgültigkeit. Das kann schon das erste Anzeichen sein. Jemand wird mir einfach egal. So, verständlich. Aber eine Auswirkung der Tat, die mir angetan wird. Also diese Tat entfaltet ihre Macht noch weiter. Wolf sagt, die Welt sei nur aus der Ferne säuberlich einteilbar in schuldige Täter und unschuldige Opfer. Je näher wir kommen, desto mehr verschwimmt die Linie zwischen Schuldigen und Unschuldigen und wir sehen ein unentwirrbares Labyrinth kleiner und großer Gehässigkeiten, Unehrlichkeiten, Manipulationen und Brutalitäten, von denen eine die andere verstärkt. Das muss, glaube ich, nicht so sein, aber das ist so, sehr oft so. Anzufangen zu vergeben, könnte also damit beginnen, dass man erkennt, die Tat hat die Macht, aus dem Unschuldigen jemanden zu machen, der er nicht sein wollte. Die Tat hat eventuell Macht, aus mir jemanden zu machen, der ich nicht sein wollte. Es bedeutet zu erkennen, wir alle sind schuldig, das, was nicht das Gleiche ist, wie wir sind alle gleich schuldig. Wir sind alle gleich schuldig, das ist eine Erfindung der Täter. Wir sind alle gleich schuldig, nee. Aber wir alle sind von Schuld betroffen. So. Die Taten machen etwas mit uns. Das ist aber wichtig, trotzdem nicht die Linie zwischen Täter und Opfer zu verwischen und zu sagen, ja, im Grunde sind ja alles Opfer. Okay, ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. In der Geschichte ist allerdings von diesem Normalen, was normal passiert, nichts zu spüren. Man weiß gar nicht richtig, warum. Bei Josef steht nichts von Hassgefühlen auf seine Brüder oder auf seine hinterhältige Hausherrin da. Das ist ein bisschen seltsam. Er sitzt jetzt im Knast und dort trifft er auf zwei Leute. Ich kürze wieder ab. Beide sind Bedienstete des Pharao. Er ist ja in Ägypten der Gute, ne? Er kann dem einen der beiden helfen und der denkt dann Jahre später allerdings leider erst, da wird er noch ein drittes Mal verraten, daran, dass er jemanden kennt, der im Knast sitzt, der da nicht reingehört. Der Anlass ist, dass der Pharao da einen Traum hat, den er nicht deuten kann und dann sagt dieser Mann, im Knast sitzt einer, den habe ich kennengelernt, der kann das. So. Und so kommt Josef dann aus dem Knast raus und deutet diesem Pharao seinen Traum und sagt ihm voraus, es werden jetzt 5 gute Erntejahre auf dein Reich zukommen und dann aber 7 Dürrejahre. Und ich rate dir, sammle jetzt in diesen 7 Jahren Vorräte an, dass du nachher über die 7 Hungerjahre drüber kommst. Und es ist ein bisschen ein märchenhafter Aufstieg jetzt. Er gewinnt das Vertrauen des Pharaos, so ähnlich wie vorher bei dem ersten Besitzer da. Er steigt zum Vizekanzler, wenn man so will, in diesem Reich auf. Der zweite Mann in Ägypten. Er gründet eine Familie und man kann sagen, alles ist gut. So, das gute Ziel irgendwie. Wundersame Geschichte. Der Punkt ist, ich sage das nochmal, im erlebten Unrecht tun sich für Josef Türen auf. In eine gute Zukunft. Vielleicht kann uns das Hoffnung machen. Also die Tat der Brüder bringt ihn nach Ägypten, die Tat der Frau bringt ihn ins Gefängnis und das Gefängnis bringt ihn in Pharaos Nähe, da wo er hin soll. Alles nur, damit das geschehen kann, jetzt kommen wir langsam zum Ende, der Begegnung. Die Familie der Brüder leidet auch unter der Hungersnot und so schickt der Vater jetzt 10 seiner verbliebenen 11 Brüder, nicht alle, den jüngsten Belter da, nach Ägypten zum Getreide kaufen. Und dort treffen sie jetzt auf Josef und es kommt zu dieser Begegnung und sie erkennen ihn nicht. Er sie aber schon. So, was normalerweise passiert, wenn Opfer und Täter aufeinandertreffen? Im Western kommt es natürlich zum Duell. Der Schuss fällt und ja, im klassischen Western bekommt der Schurke, was er verdient. So, ist mir schon bewusst, dass ein Western ein arg banales Beispiel ist, um irgendwie was davon für Schuld und Vergeltung oder Vergebung zu lernen. Aber diese Melodie, finde ich, ist ein treffendes Bild. Das Lied vom Tod. Normalerweise passiert das, Vergeltung. Diese Melodie vom Tod setzt sich dann durch. Ne? Die Melodie, die der Täter dem Opfer aufzwang, die soll das der Täter jetzt nochmal hören und möglichst selber spielen. Das ist nur gerecht so. Nach unserem Empfinden ist das Gerechtigkeit. Es ist Genugtuung. In der Bestrafung des Täters erhofft sich das Opfer irgendwie Erleichterung. Und es erhofft sich, dass das Lied verklingt. Und es kann sein, dass es das auch tut. Aber es ist und bleibt ein Lied vom Tod. Schmerz wird mit Schmerz beantwortet. So verstehen wir Gerechtigkeit. Aber Leben entsteht dadurch nicht. Man kann wohl sagen, dass der am Kreuz hängende Christus das Lied vom Tod spielt und die Mundharmonika nicht abgibt. Allerdings zeigt dieser am Kreuz hängende Christus einen Weg, und zwar seiner Meinung und der christlichen Kirche Meinung nach den einzigen Weg, um aus dem Lied vom Tod ein Lied vom Leben zu machen. Indem man vergibt. Jesus war, nehme ich an, der erste Mensch, der in seiner Tiefe verstanden hat, welche Macht Vergebung hat. Und dass es der einzige Weg ist, um Menschen frei zu machen und die Macht des Bösen zu brechen. Das ist der Mann, der gesagt hat, liebt eure Feinde. Wenn euch einer auf die rechte Backe schlägt, ja. Haltet ihm die linke hin. Vergebung bedeutet allerdings, den Schmerz nicht zurückzuzahlen, sondern selber zu tragen. Das sieht man am Kreuz. Vergebung hat also einen hohen Preis. Im Grunde müsste man sagen, das Opfer zahlt ein zweites Mal. Kann man so sagen. Das Opfer zahlt ein zweites Mal. Es wird zum Geber der Gnade. Und darin zu einem freien Menschen. Darin zu einem Täter, aber einem Täter des Guten. Zu einem Menschen, der das Lied vom Leben singt. Das Kreuz sieht nach einer Position der Schwäche aus. Es ist auch eine Position der Schwäche, aber gerade darin entfaltet es seine Stärke. Vergebung hat mehr Macht als Rache. Das ist der Glaube dahinter. Liebe hat mehr Macht als Hass. Man muss das oft gegen den Augenschein glauben, finde ich. Aber es ist der einzige Weg zu einer heileren Welt, mit mehr Versöhnung und weniger Gewalt, Vergebung. Wie schaut das bei Josef aus? Ich muss wieder sehr abkürzen. Er beginnt so ein kleines Spiel damit, dass die Brüder ihn nicht erkennen und er sie schon. Man könnte sagen, er nutzt auch seine Position ein bisschen aus. Er ist ja jetzt plötzlich der Mächtige und sie zittern ein bisschen vor ihm und brauchen seine Gunst, sind abhängig von ihm. Und sehen in ihnen diesen mächtigen Ägypter und nicht ihren Bruder. Und er spielt dann so ein bisschen, er gibt vor, sie für Spione zu halten, er schickt sie zurück, ihren jüngsten Bruder zu holen, er schmuggelt das Geld, was sie bezahlt haben für das Getreide, wieder in ihr Gepäck, sodass sie plötzlich dastehen wie Diebe. Und alles sehr lange Story. Aber im Grunde zeigt sich in diesem Hin und Her der Gesinnungswandel dieser Brüder. Sie denken zum Beispiel an ihre Tat damals und die Misere, in der sie jetzt stecken, deuten sie als, ey, das ist alles nur, weil wir damals so an unserem Bruder gehandelt haben. Und sie fangen an, sich füreinander zu verbürgen. Als der Kleinste, der Benjamin, dann ins Visier dieses seltsamen Ägypters gerät, Und er sagt, ja, ihr seid alle frei, nur den hier, den behalte ich hier als Sklaven. So, da will sich einer der anderen Brüder für ihn opfern. Und jetzt lese ich nochmal rein in die Geschichte. Und er sagt, wenn wir nun zurückkommen und unser Vater sieht, dass der Junge, an dem er so hängt, nicht bei uns ist, wird er auf der Stelle tot umfallen. Denn dann haben wir es auf dem Gewissen, dass unser alter Vater stirbt und mit Kummer beladen zu den Toten hinunter muss. Außerdem habe ich mich dafür verbürgt, dass ich den Jungen wieder zurückbringe. Ich habe die ganze Schuld auf mich genommen. Erlaube mir also, Herr, dass ich anstelle des Jungen hier bleibe und dein Sklave werde. Ihn aber lass mit den anderen heimkehren. Ich darf nicht ohne ihn zurückkommen. Ich könnte das Unglück nicht mit ansehen, das mein Vater treffen würde. Da hat sich irgendwie was verändert. Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Er schickte alle Ägypter aus dem Raum. Kein Fremder sollte dabei sein, wenn er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Als er mit ihnen allein war, brach er in Tränen aus. Er weinte so laut, dass die Ägypter es hörten, und bald wusste es der ganze Hof des Pharaos. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Aber sie brachten kein Wort heraus, so fassungslos waren sie. Er rief sie näher zu sich und wiederholte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Erschreckt nicht und macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. Spannende Deutung. Sowas kann nur vergeben. So auf ein Leben blicken, wo es zwei und eigentlich eher dreimal jemand so wirklich verraten wurde. So, jetzt muss man sagen, natürlich, das Opfer ist hier in der Situation, in der er vergeben kann. Ne? Also sein Weg war ja nun letztlich ein guter und er leidet auch nicht mehr unter den Folgen dieser Tat. Also ich denke, wenn wir an unser Leben denken, Vergebung ist ungleich schwerer, wenn man vergibt, während man noch leidet. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, während er am Kreuz hängt. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber wann genau, habe ich mich dann gefragt, jetzt wird es ein bisschen spekulativ, aber wann genau hat Josef eigentlich vergeben seinen Brüdern? War das jetzt hier erst, als er sie sieht? Ich weiß das natürlich nicht, aber mir scheint, irgendwie ist das in den Jahren vorher irgendwann passiert. Er hat das Lied des Todes irgendwie nicht zu seinem gemacht. Irgendwann hat er vergeben und aus Liebe zu seiner Familie wurde nicht Hass auf seine Familie. Vergebung brauchen nämlich nicht nur die Täter, Vergebung brauchen die Opfer auch. Vergebung befreit den Täter von seiner Schuld. Ja, Vergebung befreit aber das Opfer von der Last, diesen Schmerz zu tragen. Vergebung befreit beide vom Lied des Todes. Auch das Opfer. Und es wird wieder frei, Gestalter seines Lebens zu sein. Das ist Josef. Irgendwann hat der Mann vergeben. Gestalter des Lebens und nicht Spielball dessen, was man mir da angetan hat. Vergebung macht das Opfer frei, ein Geber zu sein. Von dem Geber von Gnade nämlich. Und offensichtlich befreit Gnade nicht nur den, der sie bekommt, sondern auch den, der sie gewährt. Was daraus dann entstehen kann, nicht muss, aber kann, ist das letzte Versöhnung. Ich würde Versöhnung als erneutes Vertrauen beschreiben. So, also das ist schon noch ein bisschen mehr als Vergebung. Vielleicht ist Vergebung der Handschlag und Versöhnung wäre die Umarmung. Ich glaube nicht, dass Vergebung immer zu Versöhnung führt, weil sie dem Opfer noch mehr abverlangt. So. Vergebung kann übrigens auch nur einer von den beiden. Ne? Vergeben kann man einseitig. Das Opfer kann vergeben, auch wenn der Täter nichts davon weiß. Aber Versöhnung, da gehören auch noch immer zwei zu. Also Versöhnung ist mehr. Aber in der Vergebung liegt die Macht, Versöhnung möglich zu machen, auch wenn sie nicht immer geschieht. Letzter Gedanke. Wolf sagt, jemanden zu umarmen, von dem mich so viel trennt, vielleicht Jahre, vielleicht sogar schlimme Taten trennen, die zwar jetzt vergeben sind, aber die ja deswegen trotzdem passiert sind. Jemanden zu umarmen, zu dem es eigentlich so eine Distanz gibt, da sagt er, das verlangt von mir die Fähigkeit, den anderen, jetzt kommt was Seltsames, nicht zu verstehen. Ich mag das, wenn Sachen erstmal falsch klingen, aber man kann sich daran was merken. Ich möchte euch diesen Gedanken jetzt zum Schluss noch mitgeben. Das klingt ja falsch. Er sagt, man braucht die Fähigkeit, den anderen nicht zu verstehen. Man sollte doch eigentlich denken, Verständnis füreinander, das wäre ein Ziel. Ich verstehe ihn so. Er sagt, Versöhnung ist die Umarmung dessen, von dem mich etwas trennt, dessen Verhalten mich irritiert, dessen Tat mir wehgetan hat, den ich nicht verstehe. So, und wir brauchen die Fähigkeit, das Nichtverstehen auszuhalten. Also Versöhnung ist nicht gleich Nichtverstehen, aber Versöhnung braucht die Fähigkeit, das Nichtverstehen auszuhalten und sich trotzdem zu versöhnen. Denn Versöhnung ist nicht Harmonie, sondern ist Umarmung trotz Disharmonie. Ich hoffe, ich habe Wolf richtig verstanden. Aber vielleicht eröffnet dir dieser Gedanke ja die Fähigkeit, nicht zu verstehen, einen Weg mit Menschen umzugehen, die du nicht verstehst und die deine Vergebung bräuchten. So, womit können wir jetzt anfangen? Ich fasse das nochmal zusammen. Vielleicht ist das, was du tun solltest, dich fragen, ob es in deinem Leben eine Melodie gibt, die du so im Herzen hast, die dir nicht gut tut und die von einer Tat herrührt. Vielleicht ist es das. Drückt die Schuld anderer dir eine Melodie ins Leben, die das nicht verdient hat? Also diese Melodie, dass sie das darf. Ja? Willst du das, dass das so ist? Könnte ein Anfang sein. Und dann könntest du anfangen zu glauben, dass es noch einen anderen Weg gibt, als der, den dir diese Melodie vorsummt. Dass da überhaupt ein Weg möglich ist. Mancher muss ja erstmal das glauben, dass da überhaupt was Gutes bei rauskommen kann. Dass diese Tat dein Leben nicht bis ans Ende prägen wird. Kannst du sehen, dass es im Unglück kleines Glück gibt? Und kannst du vielleicht darin schon bemerken, dass das Gott ist, der bei dir ist und dir Mut machen will. Und der immer noch an ein gutes Ziel glaubt. Ja, und dann eben, willst du vergeben? Das ist dann der letzte und wichtige Schritt. Weil du das Lied vom Tod zu einem Lied vom Leben machen möchtest. Willst du vergeben heute oder bald oder vielleicht kannst du es auch nicht, aber irgendwann. Aber du kannst sehen, dass das Einzige ist, was ein Weg zur Freiheit sein könnte. Zu deiner Freiheit. Erstmal einfach zu deiner Freiheit. Und natürlich zur Freiheit des Täters, wenn er von dieser Vergebung erfährt. Und zum Schluss die Frage, welcher Mensch braucht dein Nichtverständnis? Und es ist trotzdem okay. Welcher Mensch braucht es? Braucht deine Fähigkeit, ihn nicht zu verstehen und ihn trotzdem zu umarmen? Welcher Mensch ist das? Ich bete jetzt und dann singen wir ein paar Lieder zusammen, die euch helfen, Gott so in den Blick zu bekommen, wie er ist und vielleicht Mut zu bekommen für Entscheidungen, die ihr zu treffen habt. Vater im Himmel, ich danke dir für deine große, große, große Vergebungsbereitschaft, die sich in Jesus am Kreuz zeigt. Danke, dass du so bist und dass wir davon leben. Und ich bitte dich um die Kraft, anderen zu vergeben, die uns Dinge angetan haben, die uns ein Lied aufdrücken. Ich bitte dich wenigstens um die Kraft für den nächsten Schritt, der ein Schritt in die richtige Richtung ist, je nachdem, wo wir gerade stehen. Und den Mut, jemanden um Vergebung zu bitten, wenn wir es sind, die Täter waren oder die auch Täter waren. Wir bitten dich, dass deine Gnade und diese Kraft der Vergebung in unserem Leben so real wird, dass es tatsächlich unser Leben ändert. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.